Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte uns zu Beginn der Predigt zwei Verse noch einmal aus diesem Abschnitt lesen. Und zwar sind es die Verse aus Kapitel 3, die Verse 9 und 10. Dort heißt es: Und Josua sprach zu den Kindern Israels: Kommt herzu und hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Und Josua sprach: Daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Pheresiter, Girgasiter, Amoriter und Jebusiter gewiss vor euch vertreiben wird. Liebe Gemeinde, in unserem Glaubensleben kommen wir manchmal an Grenzen, an denen wir keinen Ausweg mehr sehen. Ich meine dabei nicht eine Situation, in der wir verzweifeln oder traurig sind, sondern eine Situation, in der wir vollen Glauben haben, also den Verheißungen Gottes völlig trauen. Aber unser Gehirn einfach keine Lösung erdenken kann, wie es weitergeht. Ich meine Momente, in denen wir einfach merken, dass unsere menschliche Kraft nicht ausreicht, unsere Cleverness, unsere Intelligenz keine Lösung kennt und wir einfach nicht weiterkommen. Dann sind wir sicher, dass Gott eine Lösung finden wird. Aber wir haben, um es einmal auf den Punkt zu bringen, keinen blassen Schimmer, wie er den Ausweg schaffen wird. Wir wissen nur, dass er einen Ausweg bereits vorbereitet hat. In diesen Momenten sind Christen in der Regel sehr positiv eingestellt und ermutigt und sie halten sich an die Verheißungen Gottes. Lediglich vielleicht in Gesprächen mit anderen gehen sie manchmal unter, weil sie keine rechten Argumente haben, die Diskussion gewinnbringend zu führen und überzeugend zu wirken. Auf andere wirken sie manchmal schwach oder oft sogar wie trotzende Kinder, die einfach die Tatsachen nicht anerkennen wollen. Aber im Kern, da sind sie mutige Kinder, die in ihrem Vertrauen nicht erschüttert sind. Von Glaubenden, die genauso denken und handeln, redet die heutige Passage der Überquerung des Jordans. Und ich möchte die heutige Predigt an drei Punkten ausrichten, die uns der Text vorgibt. Der erste Punkt soll sein: Wer geht über den Jordan? Als zweites möchte ich darauf zurückkommen: Wie gehen die Israeliten über den Jordan? Und drittens die Frage: Wie sollen wir die Geschehnisse geistlich verstehen? Nun zu der ersten Frage: Wer geht über den Jordan? Die Frage ist vielleicht im ersten Moment etwas zu banal und sie ist sogar leicht aus dem Text zu beantworten. Aus Vers 1 geht hervor, dass alle Kinder Israel anwesend waren, und aus Vers 12 geht einmal noch genauer genannt hervor, dass die 12 Stämme Israels anwesend waren, mit ihrem Tross am Jordan angekommen waren. Vor ihnen auf der anderen Seite des Jordan lag das verheißene Land. Aber der Jordan führte Hochwasser und es gab keinen Weg auf die andere Seite, wie wir aus Vers 15 hören. Hörten sie einst von den leckersten Speisen und auch von den Riesen, die auf der anderen Seite waren, so waren jetzt sogar die Riesen so weit weg, dass es noch nicht einmal zu einem Gefecht kommen konnte. Wie sollte nur das Land eingenommen werden, wenn man nicht einmal hinüberkam? Bedenken wir, dass es die Generation der Glaubenden aus den 12 Stämmen war, die in das verheißene Land einziehen durfte, was ihren Eltern und Großeltern, die aus Ägypten auszogen, verwehrt blieb. Ganz kurz möchte ich dabei auch erklären, warum es 12 Stämme waren. Wer genau liest, könnte ja einwenden, dass östlich des Jordans, also die Seite, von der man kam, so vor der Überquerung, bereits ja 2,5 Stämme ihr Land erhalten hatten. So hätte man vermuten können, dass diese Stämme bereits das Land besiedelten und nicht mehr in dem Tross des Volkes anwesend waren. Das ist ja nun einmal naheliegend. Sie hätten eigentlich gar keine Überquerung des Jordans nötig gehabt. Sie hatten ja ihr Land schon. Wir merken aber, wie ernst Gott es mit der Aussage nimmt, dass das Land Kanaan als gemeinsames Gut dem ganzen Geschlecht Abraham in Besitz gegeben wird. So waren auch alle Kinder Israel beisammen. Erinnern wir uns an den ersten Vers. Alle Kinder Israels waren beisammen. Wenn einer zurückgeblieben wäre, so wäre das wie ein Abtrennen von Gliedmaßen oder ein Einschnitt in die Haut. Ein Schaden, den das ganze Volk erlitten hätte, der dem ganzen Volk geschadet hätte. Und so blieben aus den Stämmen eben alle Stämme anwesend. Für Israel war das ganz selbstverständlich. Es wird uns auch nicht in großartiger Weise dargestellt, sondern nüchtern, einfach. Alle Kinder Israel waren anwesend. Und wir können ganz einfach daraus lernen, dass Gottes Gemeinde zu allen Zeiten ein Leib war. Ganz einfach und auf den Punkt gebracht. Ein Leib, den Gott hier führt. Nur noch einmal zurück zu dem Gedanken, dass wir es hier ja mit der neuen Generation zu tun haben. Die neue Generation eine Generation der Glaubenden ist und sich deutlich von ihren Vätern unterscheidet. Die vorherigen Generationen hatten doch ihr Manna schnell satt. Und es gab vieles, worüber sie sich beschwerten. Nicht ihr Glauben oder gar ihr Gehorsam auf die Verheißungen Gottes trieben sie voran, sondern alleine Gottes rettende Gnade, die wenige aus dem Volk absonderte, damit diese dann Gott treu dienten, wie zum Beispiel Mose oder Aaron oder auch Josua, der aus dieser Generation stammte. Ich möchte noch einmal kurz bei der alten Generation verweilen und uns an unseren Text erinnern. Später, in Kapitel 5, erfahren wir, dass das Volk, als es auf der anderen Seite des Jordans, also über den Jordan geschritten war, begann, die Männer beschneiden zu lassen. Das haben wir heute nicht gelesen, aber nehmen wir das einmal zur Kenntnis. Wir wollen darauf auch in einer späteren Predigt eingehen, aber heute einmal festhalten, dass die Generation der Väter so weit heruntergekommen war, dass sie aufhörten, an den Kindern das Bundeszeichen Gottes zu vollziehen. So dass Israel äußerlich ein Volk der Unbeschnittenen war. Wir könnten jetzt vielfältig über die ältere Generation lästern, wollen uns dies aber verkneifen und dafür auf Gott schauen. Gott hatte Israel in der ganzen Zeit der Wüstenwanderung nicht verlassen. Er hatte einen Felsen gesendet, aus dem Wasser floss. Er hat eine Wolken- und eine Feuersäule gesendet, die allesamt vorausschauende Bilder auf Christus waren. Wenn Gott Israel trotz seines Abfalls so lang treu weitergeführt hatte, so können wir doch aus heutiger Perspektive getrost darauf vertrauen, dass Gott auch bei all unserer Unfähigkeit und Sünde uns trotzdem weiter treu führen wird. Keine unserer Sünden könnte uns von Gott und von seinen Verheißungen abnabeln. Weder fremde Mächte, noch geistliche Mächte, noch andere Menschen oder gar weltliche Mächte hätten eine Chance. Denn das Entscheidende worauf es hier ankommt, ist doch, dass Gott sein Volk weiter geführt hat. So ist es eine neue Generation, eine Generation der Glaubenden, die den Jordan überquert. Nun, lass uns darauf schauen, wie die Israeliten über den Jordan gehen. Und über alledem thront und steht ein Gegenstand und ein Begriff, der damit verbunden wird. Das ist die Bundeslade. Lass uns nun auch unseren Blick und unsere Überlegungen direkt auf diese Bundeslade werfen, die dem Volk durch den Jordan vorausging. Wenn wir in Vers 11 schauen, wer den Text noch aufgeschlagen hat, kann dies gerne tun. Da heißt es, siehe, die Lade des Bundes des Herrn aller Lande wird vor euch her über den Jordan gehen. Ganz vorne an der Spitze wurde die Lade des Herrn getragen. Es hätte ja durchaus auch Josua sein können, der dem Volk voranging. Oder Gott hätte wieder einen Felsen oder eine Wolke senden können. Auch dies wäre möglich gewesen. Diesmal ist es aber die Bundeslade, die dem Volk vorangeht. Vielleicht kennen ja einige die Bundeslade nicht oder nicht so genau. Deshalb will ich kurz darauf eingehen, was diese Bundeslade ist. Die Bundeslade war ein Zeichen des Bundes Gottes mit seinem Volk und sie stand immer für die Gegenwart Gottes. Deswegen wurde sie ja auch die Bundeslade oder die Lade des Bundes genannt. Im Grunde war sie nichts anderes als ein Holzkasten, der aus Akazienholz gebaut wurde, etwa 1,10 Meter lang, 70 Zentimeter breit und 70 Zentimeter hoch. Kann man sich so vorstellen, vielleicht wie drei Stühle in der Höhe bis zur Sitzhöhe etwa gewürfelt. Und in ihr, in diesem Kasten, in dieser Bundeslade, da lagen die Tafeln, auf denen Gott das Gesetz Gottes, die 10 Gebote, geschrieben hatte. Und deshalb wurde die Bundeslade auch Lade des Gesetzes genannt. Und wenn wir uns diese Bundeslade noch bildlicher vorstellen wollen, dann müssen wir sie uns goldüberzogen, glänzend vorstellen und auf ihr, da thronten Cherubim wie Wachmänner, um den Deckel und um die Lade zu bewachen. Wer noch mehr Details darüber lesen möchte, den verweise ich gerne auf das zweite Buch Mose, Kapitel 25 oder auch im fünften Buch Mose, Kapitel 10, kann man einiges mehr über die Bundeslade lesen. In dem Wandertempel der Israeliten, der Stiftshütte, nahm die Bundeslade den wichtigsten Platz ein, im sogenannten Allerheiligsten. Das war der Ort, wo der Priester Gott begegnen sollte. Es war der Ort der Gegenwart Gottes. Ein sehr heiliger Ort, der auch deshalb das Allerheiligste genannt wurde. Als dann später der Tempel von Salomo gebaut wurde, auch da stellte man die Bundeslade an einen Ort, der auch das Allerheiligste genannt wurde. Das Innerste des Tempels, auf einen Raum, in dem der Hohepriester Gott begegnen sollte. Aber Salomo lebte ja erst viele Jahre nach der Eroberung Kanaans. Noch hatte die Bundeslade bis dahin im übertragenen Sinn einiges zu erleben. Wenn die Israeliten die Bundeslade aber sahen, dann wussten sie immer, dass dies ein Symbol der Nähe Gottes ist. Sie hatten quasi das Bild des Gesetzes vor Augen. Und sie wussten auch, dass man der Bundeslade und Gott nicht einfach zu nahe treten durfte. Das Gesetz, es war ihnen bewusst, brachte nicht nur Leben. Es war nicht nur die Verheißung des Segens, sondern auch die Verheißung des Fluches und des Todes. Und deshalb war der Respekt vor dieser Lade im Volk groß. Als Josua das Volk nun auffordern ließ, durch den Jordan zu ziehen, da wurde die Bundeslade von den Priestern ca. 900 Meter vorneweg getragen. Wenn wir hier lesen von 2000 Ellen, da können wir das umrechnen in unsere heutige Maßeinheiten und können sagen ca. 900 Meter. Man kommt auf 800 und ein paar Ungerade. Also ein ganzes Stück, wenn wir das so vorstellen, bei uns doch deutlich, wenn man ein Kilometer wegschaut etwa, das ist schon ein ganzes Stück. Also das Volk sollte dieser Bundeslade nicht zu nahe kommen und Abstand halten. Josua begründet es hier, da es den Weg nicht kannte. Und ebenso, als sie über den Jordan zogen, sollten 12 Männer aus dem Volk bereitstehen. Je ein Mann aus einem Stamm sollte sich bereithalten, um danach aus dem Jordan Steine zu tragen, die später in Gilgal als Erinnerungsmal zur Erinnerung an diesen Marsch durch den Jordan aufgestellt werden sollten. Aber warum sollte die Lade nun so weit vorne getragen werden? Nun, dafür gibt es im Grunde zwei einfache Gründe. Zum einen konnten alle die Lade besser sehen. Und so war allen Gott gegenwärtig. Und wir haben ja heute schon gehört, wie wichtig der Begriff war, dass alle hier zusammen sind. So sollten auch alle, jeder im Volk, die 1 Kilometer weit entfernte Kiste sehen, die auf Stöcken hochgetragen wurde, sodass man sie von Weitem auch sehen konnte. Nun, in einer Flusslandschaft, da ist es ja in der Regel etwas flacher und wenn man durch den Fluss läuft, dann kann man gerade sehr schön sehen und sieht, wie die Lade vorne getragen wird. Zum anderen, das haben wir eben auch gehört, war ein gewisser Abstand zwischen Gott und seinem Volk notwendig, weil Gott selbst hier sein Volk führt. Er führt es in Heiligkeit und in Reinheit, die das Volk selbst nicht hatte. Und bemerken wir und bedenken wir dabei bitte auch, dass Gott hier seinem Bund entsprechend treu handelt. Er hatte ja das verheißene Land versprochen. Und er führt nun auch sein Volk dorthin. Das war doch der Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hatte. Und Josua lässt auch hier, bevor das Volk loszieht, kurz anordnen, dass das Volk sich heiligen sollte. Was so viel heißt wie innere Bereitschaft. Dass diese innere Bereitschaft des Volkes ausdrücken soll, dass sie nun in das gelobte Land, in das versprochene Land einziehen soll. Man kann in der Auslegung des Wortes Heiligen hier in Vers 5 entweder die ganz einfache Vorbereitung auf den Aufbruch sehen oder vielleicht rituelle Waschungen, die ausgeführt wurden zum Heiligen oder auch den kompletten Opferdienst zur Heiligung des Volkes. Wir müssen hier aber ganz realistisch sein, dass vermutlich zu den größeren Heiligungshandlungen gar keine Zeit mehr da war. Denn das Volk musste ja schnell aufbrechen. Und deswegen können wir diese Heiligung durchaus so verstehen, dass sich das Volk einfach innerlich heiligte, absonderte, alles hinter sich ließ, was sie noch mit ihrem alten Leben verband. Und bereit waren, nun durch diesen Fluss zu ziehen. Noch wusste man ja nicht, ob man es überleben wird, ob man es überleben kann, wie denn dieser Weg funktionieren könnte. Lass uns nun noch einmal unseren Blick auf die Priester werfen und sie etwas näher betrachten und ihre Treue und auch ihren Gehorsam untersuchen. Es ist nicht so, dass sie ohne Murren, ohne Kommentare auf dieses Abenteuer eingingen. Der Jordan hatte Hochwasser und war über die Ufer getreten. Das hatte man vor Augen. Was so viel heißt, wie dass man das eigentliche Ufer gar nicht sah. Man wusste nie genau, wo jetzt die Untiefen sind. Wer einen Fehltritt tut, der konnte schnell in der Strömung des Flusses untergehen. Und wer einmal selbst Hochwasser erlebt hat oder es vielleicht irgendwo im Fernsehen gesehen hatte, der weiß auch, wie stark die Strömung bei Hochwasser werden kann. Das Wasser, das sich neue Wege sucht, reißt sehr schnell alles mit. Es gab kaum ein Halten. Wer einmal in die Fluten gerät, von solch einem Strom, der musste sein Leben in den Fluten retten, wenn es irgendwie ging, einen Ast oder einen Stein suchen, dem er irgendwie wieder an Land kam. Vor den Priestern stand also ein vergleichsweise wilder Fluss. Der Jordan war nicht immer wild, aber hier, in dieser Situation, vor der das Volk stand, hier war er wild. Und sie sollten in diesen Fluss gehen. Sie trugen die Bundeslade auf den Stangen und sollten jetzt in die Fluten gehen und ihren Fuß in die Fluten halten. Wir können den Mut und das Vertrauen der Priester wirklich nur bewundern. Sie vertrauten wirklich gehorsam darauf, dass Gott seine Verheißungen wahr macht. Eigentlich hätten sie von den Fluten weggespült werden müssen. Aber Gott hielt das Wasser oberhalb auf und ließ es unterhalb abfließen, sodass ein breiter Weg entstand, um den Fluss zu durchschreiten. Waren die Priester nicht treu und gehorsam? Ist es nicht bewundernswert, wie sie voll auf ihren Dienst konzentriert waren? Sind sie nicht für uns auch ein Vorbild darauf, dass wir in den Wegen Gottes, auf den Wegen seiner Verheißung, genauso vertrauensvoll einen Fuß vor den anderen setzen können? Ich möchte euch anregen, in den Priestern Vorbilder zu sehen für ihren Glauben und für ihre Treue und für ihren Gehorsam. Nun wollen wir zu dem dritten Punkt kommen und uns fragen, was diese Geschehnisse geistlich bedeuten. Wir wollen nicht nur hier die geschichtlichen Ereignisse bedenken und dies als eine Geschichte nehmen, die spannend ist, die vielleicht so ganz schwer in anderen Geschichten zu finden ist. Nein, wir wollen auch geistlich diese Aussage verstehen. Wir wissen ja, dass die Ereignisse des Alten Bundes eine Vorausschattung auf die Ereignisse des Neuen Bundes sind. Und genauso wollen wir sie auch auslegen. Die Kinder Israel sollten ja auch die Steine anschauen, die in Gilgal aufgetürmt waren, und nachfragen. Was bedeuten diese Steine? Die Antwort beinhaltet sicher die geschichtlichen Elemente, aber sie ist ohne die geistlichen Elemente leer und bedeutungslos. Deshalb wollen wir uns auch heute fragen, was die eigentliche Bedeutung dieser Steine ist. Und ich möchte uns einmal 5 Antworten vorgeben und dann das eine andere dazu noch ergänzen. Die erste Antwort ist doch: Gott führt sein Volk sicher zum Ziel. Wenn uns heute einer fragt, was bedeuten denn diese Steine, dann können wir doch mit gutem Gewissen sagen, ja, Gott führt sein Volk sicher zu seinem Ziel. Er hat es aus Ägypten geführt bis in das verheißene Land. Aus Ägypten nicht nur bis an den Jordan, sondern bis in das verheißene Land. So wie es hier auch in Vers 23 gesagt wird. Und wir können auch antworten, diese Steine bedeuten, dass das Vertrauen auf Gottes Verheißungen wahrer Glaube ist. Wir sehen es ja am Beispiel der Priester, dass Glaube und Gehorsam hier nicht zu trennen sind. Das ist doch auch eine Antwort. Die Steine deuten darauf hin und diese Geschichte deutet darauf hin, dass Glaube und Gehorsam nicht zu trennen sind. Sie gehören zusammen. Man kann sie nicht zerpflücken. Und diese Antwort ist gut für dem Neuen Testament. Dort haben wir immer noch diese Fragen. Kann denn Glaube da sein ohne Werke? Gibt es denn Glaube ohne Gehorsam? Oder ist es vielleicht der Gehorsam, der den Glauben bewirkt? Und hier haben wir doch die Antwort schon. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Sie sind nicht zu trennen. Es gibt keinen Glauben, der vor dem Jordan stehen bleibt. Es gibt aber auch kein durch den Jordan schwimmen, ohne dass die Bundeslade voranläuft, ohne dass Gott selbst den Weg führt. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Dieser Glaube versetzt Berge und stoppt Flüsse, weil Gott selbst den Weg trockenlegt. Und ich möchte uns noch eine Antwort geben, wie sie in Vers 24 hier auch genannt wird. Gottes Handeln ist ein Zeichen für alle Welt. Gottes Handeln ist eben nicht nur ein Zeichen für die Christen, für die Glaubenden, sondern es ist ein Zeichen für alle Welt, auf das alle Welt erkennen möge, wie Gott treu und gerecht handelt. Ich möchte noch einmal auf den Glauben der Israeliten eingehen. Es ist ja beachtlich, wie wenig in dieser Zeit gemeckert und gemurrt wurde. Die Priester meckerten nicht, das Volk meckerte nicht und auch keiner lehnte sich gegen Josua auf. Diese Generation war wahrhaft eine Vorzeigegeneration. Durch das Wunder der Durchschreitung des Jordans setzte Gott ein Zeichen, um ihren Glauben zu stärken. Aber eigentlich war ihr Glaube schon vorhanden. Es war ein Glaube, den Gott sich mit dieser Generation neu geschaffen hatte. Ein Glaube, der in Gehorsam mündete. Ein Glaube, der Gottes Verheißungen fest im Blick hatte. Deshalb wurde auch nicht gemeckert. Und genau das meinte ich mit den Eingangsworten. Es gibt Momente, an denen unser Glauben zum Positiven geprüft wird. Wir haben keinen Ausweg, Gott aber hat einen, der uns noch nicht geoffenbart ist. Das ist der Test. Wenn wir nun an seinen Verheißungen festhalten, dann werden wir im Glauben wachsen. Ich möchte uns dabei auf zwei Verse im Jakobusbrief hinweisen. In Jakobus 1, vielleicht möchtet ihr das mit mir aufschlagen. In Jakobus 1, es lohnt sich, denn wir wollen kurz bei diesen Versen stehen bleiben. Jakobus 1, die Verse 11 und 12. Vers 11, da heißt es, denn kaum ist die Sonne mit ihrer Hitze aufgegangen, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und seine schöne Gestalt vergeht, so wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Ich springe hier direkt ein in diese Verse und ich will einfach mal ganz platt diese Lehre dieses Verses als die Lehre der Heiden bezeichnen. Vertrauen auf das Sichtbare, Reichtum, Ernte, Blumenkrone. Das ist es doch, woran sich die Heiden festhalten. Eine gute Ernte, ein satter Bauch, Müßiggang, dann geht es uns gut. Dann ist das Leben gut. Das ist doch die Lehre, die die Heiden umtreibt. Mach dein Leben gut, genieße und nehme dir so viel, wie es geht. Dann lesen wir weiter im nächsten Vers. Da haben wir doch eine ganz andere Perspektive. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Vers 12, das ist doch die Lehre der Glaubenden. Das sind einmal kurz aufgeschlagen und wir wollen einmal die Parallelen zu unserem Text erforschen. Wenn hier von Anfechtungen die Rede ist, dann ist es doch so, wie wenn man vor dem Jordan steht und das verheißene Land dahinter sieht. Wenn man eben keine Antwort in diesem Moment hat, wenn man einfach nur angegriffen ist, getestet, erprobt, hingeführt zu einem Hindernis, wo wir sagen können, wo wir vielleicht sogar selbst schnell rauskriegen, dass Gott uns dahin geführt hat, in dieses Problem, in diese Anfechtung, in diese Angriffe. Und dann ist da der Jordan. In diesem Moment müssen wir an den Verheißungen festhalten. Das ist doch die Bewährung. Das ist doch der Moment, wo wir wissen, dass Gott uns rettet. Und dann ist hier von einer Krone des Lebens die Rede. Das ist doch der Ort, der hinter dem Jordan liegt, das gelobte Land. Und genauso empfingen die Israeliten von Gott dieses verheißene Land. Sie durften einziehen. Zwar würden sich die Anfechtungen des Glaubensgehorsams noch ein paar Mal wiederholen und noch waren nicht alle Städte eingenommen, aber dennoch war die Überschreitung des Jordans der wichtigste Anfang und der bedeutendste Schritt. Was aber sind nun unsere Verheißungen heute? Was ist es denn, was uns festigt in diesen Anfechtungen? Die Bibel strotzt ja nur so vor Verheißungen. Aber erfahrungsgemäß vergisst man gerade diese doch recht schnell wieder. Deshalb möchte ich uns einige Verheißungen einmal nennen, die uns Kraft für unser Leben geben, die unseren Glauben stärken. Zuallererst ist doch die wichtigste Verheißung die Verheißung des ewigen Lebens, die uns alle Tage Kraft gibt. Ist es nicht die Gewissheit, dass Christus alles vollendet hat und unsere Hütten vorbereitet hat bei Gott? Ist es nicht so, dass Gott uns dazu auf diesem Weg sogar das Wollen und das Vollenden gibt? Aber ist es nicht vor allem die Verheißung des ewigen Lebens? So wie wir es in Johannes 3 lesen. Einer der einfachsten und klarsten Verse. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wie trostlos muss das Leben sein ohne diese Zuversicht. Nur so können wir doch unsere Füße in den Jordan setzen, auch wenn die Strömung der Zeit gegen uns ist. Die Fugen der Welt sind doch schon lange über die Ufer getreten. Das ist doch nichts Neues. Wir können diese Verheißung gar nicht größer machen und gar nicht mehr loben. Alle Verheißungen, die münden doch letzten Endes in diese eine große Verheißung ein. So wie es vielleicht im ersten Johannesbrief kurz und knapp und klar zusammengefasst ist. 1. Johannes 2, 25, da lesen wir, und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Das ist die Verheißung, die uns am Leben hält. Das ewige Leben. Es gibt nichts Höheres. Es gibt nichts Wertvolleres. Die Verheißung des ewigen Lebens. Auf dem Weg dorthin geht Gott den Weg seines Bundes. Es ist ein Bund, der die vielen Menschen über viele Generationen immer wieder getröstet hat. Es ist ein Bund für Juden und Heiden. Wenn dies anders wäre, dann hätte Johannes nicht von der Verheißung in der Einzahl reden können. Dann hätte er von mehreren Verheißungen reden müssen. Wenn der Erlösungsweg für Juden und Heiden unterschiedlich wäre, dann müsste es zumindest zwei Verheißungen geben. Es gibt aber nur eine, in die alles einmündet. Die Erlösung in Christus. Das ist der Bund, der die Weltgeschichte bewegt. Wie Israel die Lade des Bundes sah, so sehen wir heute auf Christus, den wahren Grund des Bundes Gottes mit uns. Er hat das Gesetz erfüllt, sodass der Deckel auf der Bundeslade überflüssig wurde. Er hat das Heil endgültig vollendet, sodass die Cherubim keinen Dienst mehr tun müssen. Er ist erhöht auf Golgatha, sodass wir ihn immer und überall sehen können, wie die Israeliten die Bundeslade sahen. Er ist Priester, König und Prophet in einem, sodass wir uns immer zu ihm nahen können. Und dies nicht nur einmal im Jahr, wie es bei dem Hohepriester der Fall war. Wenn wir ihn sehen, dann sehen wir den Vater der Verheißungen, Gott selbst. Am Ende unseres Lebens werden wir sagen, wir sind trockenen Fußes durch unser Leben geschritten, weil Christus uns voranging. Genau deshalb habe ich in Josua 3 die Verse 9 und 10 für diese Predigt hervorgehoben. Josua sprach dort zu den Kindern Israel: Kommt herzu und hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass der lebendige Gott unter euch ist und dass er vor euch die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Pheresiter, Girgasiter, Amoriter und Jebusiter gewiss vertreiben wird. Kommt herzu und hört die Worte des Herrn. Gemeint sind die Worte der Verheißung. Kommt herzu und hört die Worte des Lebens. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Das sind die Worte, die wir immer wieder hören sollen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Leider verklingen die Worte in unseren müden Ohren schnell. Aber so vieles in der Bibel mahnt uns immer wieder, den Sohn und die Verheißungen täglich neu in der Bibel zu suchen. Kommt herzu und hört. Kommt herzu und hört die Worte des Herrn. Das ist Balsam für eure Ohren und für eure Seelen. Trost für die Traurigen und Freude für die Frohen. Amen.